Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Liebe Zuhörer, der Münchner Phantastenstammtisch unter der Leitung von Udo Klotz hat ein Thema besprochen, oder wir hatten das Thema Science Fiction und Horror. Und das Besondere ist, in der Time Machine, das ist so eine Jahreszeitschrift, hat Udo Klotz zusammen mit Christian Hoffmann einen sehr lesenswerten Aufsatz zu diesem Thema verfasst, Science Fiction und Horror. Und ich möchte jetzt Udo einfach ein bisschen dazu interviewen. Und habe mir da ein paar Themen rausgezogen und ja, in einer zwanglosen Diskussion wollen wir das besprechen. Der Aufsatz trägt den Titel Das Geisterschloss im Weltraum, Science Fiction und Horror. Und was ich interessant fand, ihr leitet es ja damit ein, als ja eure Co-Produktion, ihr betont die Verwandtschaft der Science Fiction mit früheren Werken der gotischen Schauerliteratur, sagt dann aber, da gibt es keine klare Grenze. Wie ist denn das aufzufassen?
Ja, der Punkt ist, dass beide Genres sozusagen die gleichen Eltern haben. Also die Schauerliteratur aus dem 18., 19. Jahrhundert vor allem, das sind sozusagen die Geburtsstunden von vielen Motiven und Topoi aus der Science-Fiction, aus dem Horror-Genre und auch später aus der Fantasy. Alles ist da ein bisschen daraus entstanden. Und sozusagen, man kann also von beiden sozusagen die Ursprünge an der gleichen Stelle teilweise verorten. Und unsere Idee war halt zu sagen, okay, wenn wir schon beide Ausprägungen haben, Science Fiction und Horror, es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten oder Überschneidungen, beziehungsweise auch Filme und Romane, die beides beinhalten. Und das Geisterschloss im Weltraum, der Titel spielt halt auf eine Episode von Star Trek an, in dem tatsächlich in dem typischen Star Trek, in dem Weltall, plötzlich ein Planet entdeckt wird, der mit genau diesen alten Horror- und Spukelementen spielt und eigentlich eine gotische Horrorgeschichte erzählt, aber mit den Protagonisten aus einem Raumschiff.
Also ich kenne diese Episode, wobei ich sagen muss, ich halte sie jetzt nicht für eine der besten, aber das ist jetzt natürlich mein eigener subjektiver Eindruck. Ich darf mal ein bisschen provozieren und zwar mit einem Zitat, das jetzt bei euch im Aufsatz nicht war, das habe ich ausgegraben, von keinem Geringeren als Edgar Allan Poe. Und der schreibt Folgendes: Wenn in vielen meiner Werke der Schrecken das Thema ist, so behaupte ich, dass dieser Schrecken nicht aus Deutschland, sondern aus der Seele kommt. Ganz kurz, Deutschland, diese Beziehung ergibt sich dadurch, dass ihm damals der Vorwurf gemacht wurde, er schreibe zu sehr in der Tradition des deutschen Schauerromans. Also Edgar Allan Poe starb am 7.10.1848. Damals war noch nicht zu ahnen, welcher künftige Schrecken aus Deutschland kommen kann, aber das nur ganz nebenbei. Wie würdest du dieses Zitat zu dem Gesagten in Relation bringen?
Ja, es gab natürlich gerade die deutschsprachigen Vorbilder, E.D.A. Hoffmann, so ein typisches Beispiel, die halt für diesen Schauerroman standen. Und das heißt, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, all diese Autoren haben eben darauf zugegriffen, was dann eben schon vorher da entstanden ist. Und deswegen, es gibt halt genau diese Tradition. Und auch aus diesem, Edgar Allan Poe ist ja einer der Mitbegründer der Kurzgeschichte. Das heißt also auch da gibt es eben die Gemeinsamkeiten, das heißt die Art und Weise, wie man was erzählt, kommt aus der gleichen Quelle, aus den gleichen Vorlagen und man hat das weiterentwickelt, teilweise eben mehr in der Richtung Technologie, das wäre dann die Science Fiction, teilweise in der Richtung mehr dieses Unerklärliche, das Unheimliche, eben was man heute als Horror bezeichnet.
Ich würde vorschlagen, wir bringen mal ein paar Beispiele, damit sich unser Hörpublikum das auch vorstellen kann. Du erwähnst Stephensons berühmte Kurzgeschichte Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wo ist jetzt hier das futuristische Element, wenn ich mal fragen darf?
Ja, wenn du jetzt Science Fiction nicht als futuristisch, sondern als wissenschaftliche Geschichte interpretierst, wie es der Name ja eigentlich sagt, dann hast du hier genau das mit einer Droge, ein Mensch verändert wird. Das heißt, eigentlich ist das eine Drogengeschichte, wenn du so möchtest, die das Elixier, aus dem Dr. Jekyll ein Mr. Hyde macht. Und man könnte das eben auch als wissenschaftlichen Roman beschreiben, wie also dieses Medikament, dieses neue Ding eben die Welt verändert und als Bedrohung darstellt. Das ist ja eine typische Science-Fiction-Geschichte, die sagt, ich habe jetzt was Neues und das könnte ein Segen für die Menschheit sein, es kann auch eine Bedrohung für die Menschheit sein.
Also die Droge ist dann quasi, ich sag's jetzt mal so provokativ, das Science-Fiction-Element in der Geschichte. Die Droge, die er entwickelt, um Gut von Böse zu trennen.
Richtig, und auch die Art und Weise, wie es teilweise geschildert wird, weil es wird ja auch teilweise genau wissenschaftlich oder sagen wir mal, medizinisch beschrieben, wie das wirkt. Das heißt, es hat auch diesen Stil aus der Science-Fiction, die da mit der Wissenschaft umgeht und daraus eine Geschichte macht.
Na, es ist ja interessant, dass eine Parallelgeschichte wie von Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray, wo ja sich auch jemand verjüngt, da ist es ja noch eine ägyptische Katze, die dafür sorgt. Da geschieht es noch mit guter alter Magie, aber nicht mit einer chemischen Droge.
Ja, und genau das ist der Punkt. Also diese Magie, dieses Unerklärlich, was auch unerklärlich bleibt, das ist eben der Fantasy- oder fantastische Anteil. Eine Science-Fiction-Geschichte hat immer einen wissenschaftlich erklärbaren Hintergrund mit drin. Deswegen zählt ja auch Frankenstein als eine der ersten Science-Fiction-Geschichten, weil eben da beschrieben wird, dass mit wissenschaftlicher Methode etwas erzeugt wird.
Ein entglittenes Experiment, könnte man sagen. Ja. Du schreibst dann oder ihr schreibt dann in dem Aufsatz, eine sehr fortgeschrittene Technologie kann als Magie oder als Horror wahrgenommen werden. Das, glaube ich, ist ein Zitat von Arthur C. Clarke, oder?
Ein erweitertes. Also Arthur C. Clarke hat damals erzählt, das können also eine sehr fortgeschrittene Technologie würde als Magie wahrgenommen werden, weil man eben demjenigen, der dieser Technologie begegnet und der keine Erklärungsmodelle dafür hat, weil sie so fortgeschritten ist, es vorkommt wie das, was man früher halt eben als Magie bezeichnet hat. Ja, und wir haben das eben erweitert, um zu sagen, okay, es kann aber auch als Horror wahrgenommen werden, weil wenn nämlich diese Technologie eben einen negativen Auswirkungen hat, negativen Touch hat, dann ist es der pure Horror.
Also um mal kurz bei Arthur C. Clarke zu bleiben, man denke mal an diese berühmte Szene aus Odyssee 2001, die Affen vor dem Monolithen. Die kriegen ja ihren Koller, als da plötzlich der Monolith aus dem Weltall steht. Ja, und ihnen eigentlich den intellektuellen Background vermittelt, der ihnen fehlt, um sich gegen ihre Feinde durchzusetzen. Aber man sieht ja, er löst eine Massenpanik aus. Man muss von Affen reden, eher Menschenaffen von mir aus. Wie würdest du das so in diesem Kontext einordnen?
Ja, das ist, also eines ist es genau das. Also dieser Monolith, der auch nie erklärt wird, wo der herkommt, in dem Film nicht oder in den Nachfolgefilmen nicht. Das heißt also, es bleibt völlig unerklärlich und es ist egal, ob ich jetzt ein primitiver Affe oder in der Zwischenstufe zum Menschen bin oder ob ich jetzt der Mensch aus dem 20. Jahrhundert bin oder aus dem 22. Es bleibt unerklärlich und ich kann es nicht verstehen. Und deswegen ist es für mich, obwohl ich den wissenschaftlichen Background habe und das Ding vermessen kann und sagen kann, ich gehe mit wissenschaftlichen Methoden dran und versuche diesen Monolithen zu untersuchen, ist das Gleiche wie der Affe, der davor steht, mit dem Stock dagegen klopft und merkt, da passiert nichts oder passiert was. Ja. Das Horrorelement ist aber auch drin, weil was wird denn den Affen vermittelt? Es wird ihnen die Aggression vermittelt. Sie haben plötzlich sie bekommt die Idee, was eine Waffe sein kann.
Entschuldigung, da muss ich jetzt reingrätschen. Ich habe es ein bisschen anders verstanden. Wird ihnen die Aggression vermittelt? Die Aggression ist ja schon da, weil sich die Stämme ständig überfallen. Es wird ihnen die Handwerklichkeit vermittelt, wie ich mit einem Werkzeug umgehe. Das macht für mich schon Unterschied.
Richtig, das stimmt. Aber es wird halt, es fördert aber die Aggression. Das heißt, plötzlich wird Aggression als etwas, was zum Fortschritt behilflich ist, mit eingebracht. Mhm. Ja, ich entwickle Waffen, um diese Aggression auszuleben. Mhm. Ja, und das natürlich hat natürlich so einen Horror-Touch.
Also ich denke auch, wenn ich jetzt über so eine neue Erfindung oder ein Science-Fiction-Element verfüge, ich meine, ich kann es auch missbrauchen. Bei Frankenstein ist es eigentlich noch kein Missbrauch, auch nicht bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Die Folgen, die negativen Folgen ergeben sich als Kollateralschäden. Du hast aber auch eindeutige Geschichten, wo dann eben so eine Technik missbraucht wird. Jules Verne, das Geheimnis des Wilhelm Storetz, das spielt in Ungarn, Transsilvanien. Da terrorisiert ein deutscher Alchemist eine Gemeinde und er kann sich unsichtbar machen mit einer Droge. Dasselbe hat man bei H.G. Wells, der Unsichtbare, ja, wo also dieser Unsichtbare dann natürlich seine Macht gebraucht und missbraucht.
Richtig, deswegen also, es gibt ja auch diesen Begriff des Mad Scientist in der Science Fiction. Das heißt also, der Wissenschaftler, der so durchgedreht ist, dass er entweder gar nicht mehr mitbekommt, wie negativ das ist, was er da produziert, oder eben es bewusst so macht, weil er Machtstreben hat oder ähnliche Dinge. Ja, in den späteren Filmen, in der Science Fiction, hast du hier oft diesen machtgierigen Menschen, ob das jetzt nun der Wissenschaftler ist, wie in der alten Science Fiction, oder in der modernen eher mit der Konzernchef, der halt die Wissenschaftler für sich arbeiten lässt. Aber es ist dann ein Machtstreben, das aber eigentlich für die Umgebung und für die Menschheit negativ ist. Ja, und das geht genau in diese Richtung.
Ja. Während ja, um ganz kurz noch bei H.G. Wells zu bleiben, die Insel des Dr. Moreau, der kaserniert sich ja nun in seiner kleinen Insel auf seinem Eiland. Ja, und was macht er? Ist es sinnvoll? Er versucht, Tiere zu Menschen zu machen. Ja, die Evolution ja durchaus vielleicht aus einem positiven Gedanken heraus weiterzuentwickeln. Wie würdest du das einordnen?
Eigentlich ist das ein gutes Beispiel für diesen Mad Scientist, der eigentlich seine Grundidee ist was Positives. Er macht Forschung, er will natürlich auch da diese Schaffung dieser Hybriden, dieser Gestalten, sollte ja auch einem positiven Zweck dienen. Aber es kippt dann ins Negative und er hört nicht auf. Er sagt also nicht jetzt in dem Moment, ist es Schluss, jetzt hat es mehr negative als positive Elemente, sondern der typische Mad Scientist macht dann eben weiter und bis ins Extrem weiter, ja, weil er einfach diese Reflexion nicht mehr hat. Und das ist also, was man dann eben als verrückt bezeichnet. Und genau das ist ein schönes Beispiel dafür, sehr schön dargestellt, wo das dann irgendwann kippt und eben der Mensch nicht mehr aufhören kann in seinem Fanatismus.
Ja, dann machen wir mal mit eurem interessanten Aufsatz weiter. Da kommt jetzt das Stichwort der Zombie-Apokalypse. Das kicke ich jetzt einfach mal in dein Feld, diesen Ball. Ja, das musst du erklären, was ihr damit gemeint habt.
Ja, ich sag mal so, wir haben jetzt versucht, alle möglichen Felder der Science-Fiction abzugrasen und zu schauen, wo denn da Horrorelemente eine Rolle spielen. Ja, wir hatten das also eben diese Ursprünge. Und wenn du in eine andere Ecke gehst, diese Zukunftsvisionen, es gibt natürlich die Dystopien und alle möglichen negativen Zukünfte. Und die Extremst-Variante davon ist eben diese Zombie-Apokalypse. Das heißt also, du hast Zombies, die aus irgendeinem, ich sage mal, wissenschaftlichen Grund entstanden sind. Ob das jetzt eine fehlgeleitete Droge, ein Virus ist, der entwickelt wurde, ein Kampfstoff oder sonstige Gründe, gibt es ja genügend Beispiele in der Literatur oder auch in den Filmen, warum jetzt aus den Leuten Zombies werden. Aber dann hast du eine Vision der Zukunft, die voller Horror steckt. Und man kann darüber streiten, wie wissenschaftlich jetzt ein Zombie per se ist. Also ein lebender Leichnam, der warum auch immer plötzlich nach Blut oder nach Gehirnen strebt. Das ist schon ein bisschen absurd und wissenschaftlich eigentlich sehr selten gut erklärbar. Aber es ist halt ein Teil dieses Szenarios, dass man sagt, ich habe die Science Fiction erzählt die Zukunft in vielen Büchern und Filmen. Und eine negative Variante der Zukunft ist eben diese Zombie-Apokalypse, die tatsächlich ja auch, schön der Seiteneffekt, so ernst genommen wird, dass es sogar die amerikanische Regierung in allen möglichen Katastrophenszenarien auch die Zombies mal betrachtet hat. Ja, also man nimmt das schon ein bisschen ernst auch.
Ja, also es können Zombies sein oder wahlweise auch Vampire. Madison, I'm Legend wurde dreimal verfilmt. Wie ich finde, ein sehr spannender Roman, sehr extrem geschrieben. Albtraumhaft, wenn ich nur an diese ewigen Feuer denke, die es da gibt und so. Auch eine interessante Variante, wie im Grunde der letzte Mensch. Ja, ich weiß nicht, wie heißt denn jetzt die englische?
I am Legend.
I am Legend, ganz genau. Wo der letzte Mensch merkt, dass er der Exot ist, dass er der Fremdkörper ist und dass die Vampire die neue Spezies sind.
Da ist übrigens ganz gerade vor ein paar Tagen beim Vesta Verlag in Leipzig eine Neuausgabe erschienen, die wunderschön illustriert ist mit hunderten von Illustrationen von Dirk Berger von diesem Buch I am Legend oder Legende. Ja, also kann ich nur empfehlen.
Ja, auch die Verfilmungen, die sind ja unglaublich kompromisslos. Ich persönlich mag die allerälteste, die, glaube ich, in Italien damals gedreht wurde. Ich finde die toll, weil die ganz, ganz an der Geschichte dran bleibt. Die kennt heute fast niemand mehr. Bekannter geworden sind die späteren Verfilmungen, aber es ist natürlich ein faszinierendes Thema, das unter die Haut geht.
Ja, vor allem, wenn wir haben jetzt alle die Corona-Zeit erlebt und das ist ja sowas Ähnliches. Also es geht ja auch um einen Virus, der dann ausbricht und sozusagen fast die ganze Menschheit dann betrifft, bis auf die wenigen Ausnahmen, die eine Ausnahme, ja.
Ja, und ich denke, weil wir jetzt schon beim Grauen sind, dem kosmischen Grauen oder dem irdischen Grauen, natürlich auch die komplette Einsamkeit, die dann den Überlebenden begegnet. Ja, zumindest in den Romanen, in der Realität ist es dann zum Glück nicht ganz so schlimm. Aber das ist ja dieses Horrorelement, das dann in diesen Romanen eben auch aufgegriffen wird.
Richtig. Und gerade dieses Alleinsein, diese Einsamkeit, da gibt es auch unterschiedliche Beispiele. Das eine ist eben, ich bin der letzte Mensch oder der letzte Mensch gebliebene. Das andere ist, ich bin der letzte Überlebende in einem Raumschiff, weil irgendeine Katastrophe dort passiert ist und muss damit zurechtkommen, dass ich wahrscheinlich zu meinen Lebzeiten nirgendwo mehr ankomme. Es gibt aber auch dieses Grauen vor der Leere. Es gibt einen schönen Roman, wo jemand ganz am Rande einer Galaxis aufwächst. Und wenn man in die eine Richtung guckt, habe ich sehr viele Sterne. Und wenn ich in die andere Richtung gucke, ist dann nur die große Leere. Ja, und da gibt es dann auch Legenden, was passiert denn? Was ist denn diese große Leere? Das wird natürlich auch dann mit dem Schrecken, dem Unbekannten, dem Unheimlichen verbunden. Mhm. Also man kann sich tatsächlich dieses Schrecken vor dem Einsamen in sehr vielen Science-Fiction-Szenarien vorstellen.
Mhm. Also eines, das mir jetzt spontan einfällt, ist, ja, in der Science-Fiction wird ja immer wieder das Beamen oder das Verkrasten oder der Transmitter beschrieben, ist natürlich wissenschaftlich, wie wir wissen, ja, höchstwahrscheinlich nie realisierbar. In der Science-Fiction ist es aber täglich Brot, häufig das normalste Fortbewegungsmittel. Und es gibt ja auch bei Star Trek eine amüsante Episode, die Angst vor dem Beamen, ja, wo sich dann rausstellt, da hat sich noch nie jemand beamen lassen. Finde ich ganz lustig, weil allein die Auflösung des Körpers, und kommt dann überhaupt wieder mein Körper raus oder vielleicht was ganz anderes. Das sieht man ja zum Beispiel bei Die Fliege von Langelan, was da so alles passieren kann.
Ja, wobei bei Star Trek wird das ein bisschen auf die Schippe auch genommen, weil das ist halt eine Figur, die eh so ein bisschen neurotisch angelegt ist, der dann auch noch zusätzlich Angst vor dem Beam hat, weil er genau weiß, ich werde total zerlegt und werde wieder zusammengesetzt, so wird es zumindest bei Star Trek erklärt. Das Beamen selber ist ja auch ein schönes Thema in der Science Fiction, weil man hat das eine Zeit lang eben als bequeme Reisemethode begriffen. Und da hat sich ja irgendjemand mal überlegt, was passiert denn eigentlich beim Beamen? Also das heißt, es wird ein Körper zerlegt und dann wieder zusammengesetzt. Das Original wird also getötet. Eigentlich beinhaltet das Beamen einen Mord, wenn man so möchte. Ja? Und dann wieder eine Kopie, die da irgendwo erstellt wird. Ja? Und was passiert zum Beispiel, wenn ich die Kopie erstelle und das Original bleibt erhalten? Gibt es auch einen schönen Science-Fiction-Roman. Mhm. Also auch dieser Horror, der passiert, wenn diese Technologie schief geht.
Ja, und bei Star Trek gibt es ja auch Episoden, wo es dann zu Verdoppelungen kommt, ja. Genau. Ja, mein, egal wie realistisch das ist, aber wir sind ja nun mal in der Science Fiction, da ist alles erlaubt. Mir fällt ein, es gibt auch von Stephen King, der ja durchaus auch einige Geschichten mit deutlichem Science-Fiction-Hintergrund geschrieben hat, The Jaunt, der Sprung, kennst du die zufällig? Das ist eine ganz kurze Geschichte, da wird gezeigt, wie Menschen sich beamen lassen, Transmitter auf den Mars, und sie müssen sich vorher aber immer betäuben lassen, weil man weiß, das tut dem Menschen nicht gut. Und so ein Junge, der ja saugt dieses Betäubungsgas nicht ein, und das passiert Schreckliches. Ja, das ist genau diese Situation, die dort beschrieben wird.
Genau. Also es gibt ja in dem Moment, wo ich eben mit der Science Fiction irgendwelche neuen Technologien erfinde, kann ich mir auch überlegen, was passiert, wenn mit der Technologie etwas schief geht. Mhm. Oder was ist das Geheimnis dahinter? Also gibt es dann irgendeinen verborgenen Teil, den man den Leuten nicht erzählt, der aber ganz schrecklich ist. Ja? Also solche Spielarten hast du dann sehr viel, nicht nur beim Beamen, da gibt es andere Beispiele auch. Ja.
Und jetzt muss ich mal fragen, habt ihr die Angst vor dem Beamen auch in eurem Aufsatz gebracht? Okay, dann bin ich froh.
Inklusive für diese Star Trek-Episode, ja.
Genau, nee, dann bin ich wirklich erleichtert, weil sonst stelle ich nur wieder die Fragen zu dem, was mich interessiert. Dann wollte ich kurz ansprechen, und ich glaube, das habt ihr dort auch mit eingearbeitet, der Verlust der Persönlichkeit ist ja auch in der Seite. Wir waren ja schon beim Beamen, Verlust des Körpers, wie aber, wenn dann die Persönlichkeit komplett ausgetauscht wird, Body Snatcher ist ja auch ein sehr konsequenter, sehr gruseliger Science-Fiction-Film, der ja auch gerade so in die Zeit der kommunistischen Unterwanderung und ihrer ganzen Schreckensbilder Red Scum gefallen ist, wo man sich gesagt hat, was passiert, wenn wir es mit Außerirdischen zu tun kriegen, so eine Art Pflanzenwesen sind die ja, wenn die uns klammheimlich übernehmen und wir merken es gar nicht.
Ja, das ist im Kontext zum einen, weil das so der Nachkriegs-Science-Fiction war, wo man gesagt hat, was passiert, wenn ich auf Außerirdische treffe? Sind die uns positiv oder negativ gestimmt? Und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eben auch die Befürchtung, ja, das ist dann der nächste Gegner, den ich dann habe, der mich dann übernimmt. Also auch diese Invasionsgeschichten und so weiter. Und um das dann auch überspitzt zu machen, ist dann, was ist, wenn ich diesen Außerirdischen nicht erkenne? Also so wie die Schläfer, die man halt in der Agentenstory hat, die dann praktisch dann aufgeweckt werden. So stellt man sich eben vor, was passiert denn, wenn der Außerirdische dich übernommen hat, du merkst es aber gar nicht. Oder eben, du merkst es bei deinem Nachbarn nicht und der ist dann eben völlig fremdgesteuert. Und da kommt dann diese Art von Filmen und Geschichten dann her.
Also ich denke, also das ist jetzt meine Interpretation, ich mag mich irren, aber viele dieser Geschichten sind ja dann so in der McCarthy-Ära entstanden.
Richtig, ja, richtig, ja. Genau.
Also diese massive Angst vor Unterwanderung, das waren damals natürlich die Kommunisten, keine Frage, dass ich das nicht erkenne und dass dann meine Persönlichkeit ausgetauscht wird. Also das sieht man in diesen Filmen und Romanen immer wieder. Mir fällt auch ein Roman, der jetzt nicht so bekannt ist, aber schon relativ alt, von John Christopher, Die Unheimlichen. Ich weiß nicht, kennst du den? Spielt in den Schweizer Bergen. Da ist also auch dieses Phänomen, dass da so eine kleine englische Gruppe von irgendwelchen außerirdischen Sporen befallen wird. Also das ist im Grunde genau dasselbe Szenario, gut geschrieben. Das Buch wurde damals sogar vom Spiegel rezensiert, in den 60ern oder 70ern, aber nagel mich nicht fest.
Ja, wie gesagt, das ist ja eine sehr spannende, wenn du so willst, teilweise Agentenstory, teilweise so eine Kriminalstory, die man dann verbindet mit diesem außerirdischen Element. Und insofern kann man das sehr, sehr spannend auch machen. Und es wurde auch, in der Zeit war das auch sehr, sehr beliebt als Thema. Das hat heute nachgelassen. Heute macht man andere Sachen. Heute macht man sich teilweise eher drüber lustig. Also gibt es ein paar sehr witzige Romane, Die Straße nach Roswell von Connie Willis zum Beispiel, die sich genau über diese Alien-Geschichte und die Invasionsgeschichte dann eben lustig macht. Aber diese Vision ist immer noch da. Was passiert, wenn ich auf Aliens treffe? Ja, kann ich die erkennen? Würde ich das bemerken? Wie gehen die mit mir um? Bin ich jetzt die Ameise, die gegenüber dem überlegenen Rasse da bin? Oder was passiert denn dann? Ja,
und was können die so alles?
Was können die alles? Eben wieder auch dieses Magie-Motiv, was wir vorhin hatten. Mhm. Kann ich das überhaupt bemerken? Und wenn ja, wie kann ich mich dagegen wehren?
Ja, und dann der Aufsatz, ich glaube, das waren fast 10 Seiten, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe ja da immer meine Leuchtstiftanmerkungen gemacht, habe es jetzt auch nicht mehr alle im Kopf. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, und da wollte ich dich jetzt einfach mal kalt erwischen, so der Horror bei J.G. Ballard. Kennst du da die Schreckensgalerie, Atrocity Exhibition, wo er teilweise also wirklich haarsträubende, also früher hätte man gesagt, perverse Erlebnisse geschildert werden? Ist übrigens auch verfilmt worden. Es gibt dazu eine sehr interessante Verfilmung, aber auch ein absolutes Nischenprodukt, ja, wo er so Jahrzehnte der amerikanischen und britischen, aber auch der Menschheitsgeschichte bewältigt. Geht auch teilweise um, ja, sehr sexuelle Themen, die dort an- und ausgesprochen werden. Ja, und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil ich finde, keiner ist da so konsequent wie J.G. Ballard.
Das ist richtig. Also es gibt wie bei all diesen Übersichtsartikeln, die wir in der Time Machine machen, du wirst immer noch auch Themenbereiche finden, die nicht abgedeckt sind. Weil, gerade Thema Horror, das ist so vielfältig. Wir haben versucht, möglichst viele Sachen abzudecken. Naturkatastrophen, die schief gehen. Der Horrorkampf der Einsamkeit hatten wir schon. Aber es ist, irgendwann muss man halt eben mal eine Grenze ziehen. Deswegen haben wir das jetzt mal rausgelassen. Es gibt natürlich diese ganzen Schreckensvisionen, die so ein bisschen in dieses psychedelische, unheimliche und so Sachen gehen. Die gibt es auch. Teilweise sogar als Gegenbewegung zu diesen sehr, sehr braven und konventionell erzählten Geschichten. Das ist ja auch, was du sagtest, aus den 60er, 70er Jahren entstanden, um da so ein bisschen das gegenzuwirken gegen die allzu brave Erzählweise, die damals
existiert hat. Also ich sag mal so, wenn Edgar Allan Poe in dem vorherigen Zitat gesagt hat, ja, der Schrecken kommt aus der Seele, nicht aus Deutschland, dann finde ich, ist das, was J.G. Ballard macht, ja eigentlich die direkte Umsetzung. Also es gibt zum Beispiel seinen Roman Crash, der übrigens auch verfilmt wurde, wo das ein riesiges sexuelles Experiment, wo die Menschen dort mit Autos, ja, man kann sagen, sich da so eine sadomasochistische Orgie liefern. Und das ist natürlich mutig. Der Roman wurde auch oft zensiert, ist aber heute ein Klassiker, wurde, wie gesagt, von Cronenberg übrigens auch verfilmt. Ja, ja gut, von wem auch sonst, ja. Und das ist eine spannende Geschichte, weil man eben merkt, das psychologische Element kommt auch mit rein.
Richtig. Das ist ja eins der, also die Überlegungen, wie ist denn unsere Zukunft? Welche Visionen oder welche Befürchtungen, welche Warnungen würde ich aussprechen gegenüber der Zukunft? Was sind positive oder negative Trends? Damit spielt ja die Science Fiction sehr oft. Ja. Also erzählt, wie könnte es in 20, 50, 100 Jahren ausschauen? Und da gibt es ja viele Überlegungen, die sagen, okay, wenn wir das jetzt verstärken, was wir gerade tun, dann könnte das auch ins Negative gehen. Und dann bist du sehr schnell bei den Dystopien und ein Crash ist ja eine Form von Dystopie, die dann sagt, also wenn das so übertrieben dargestellt wird, genauso könnte ich zum Beispiel Herbert Lifranke hernehmen, der in den 60er, 70er Jahren beschrieben hat, was passiert denn, wenn die Computer so alltäglich werden? Die Vereinsamung des Menschen, der nicht mehr miteinander direkt kommuniziert, sondern nur noch mit einem Computer kommuniziert oder auch
therapiert wird.
Von ihnen therapiert wird, von ihnen, ja, wenn du das heute anschaust, was heute passiert, was heute mit den Social Media, was mit den KI-Anwendungen passiert, dann sind wir genau in dieser Richtung, die damals in den 60er, 70er Jahren noch als fürchterliche Dystopie begriffen wurde. Ja, und heute akzeptiert ist als Alltag.
Ja. Ja. Es gibt ja Fälle, wo dann jemand mit seiner KI-Freundschaft den erweiterten Suizid macht, wenn man es mal so nennen möchte. Also das sind schon die Dinge, die da Bellert vorhergesehen, prognostiziert hat. Gut, vielleicht noch eines, was mir so ein- und aufgefallen ist, Golding, Herr der Fliegen, finde ich, darf hier nicht fehlen. Ist ja auch eine Dystopie, hat auch gewisse Science-Fiction-Elemente, weil es spielt eigentlich in dem Dritten Weltkrieg. Und deswegen meine Frage an dich, da ist ja die entscheidende Stelle, die Erkenntnis, ja, wir sind das Tier, vor dem wir uns fürchten. Du hast einen Schlussappell, also das bringe ich noch kurz zu Ende, in deinem Aufsatz formuliert, wir brauchen den Horror, um endlich aktiv zu werden. Jetzt bring das mal mit diesem berühmten Roman in Einklang.
Das ist gar nicht so schwer, weil Golding beschreibt vor dem Hintergrund, dass da eben dann ein dritter Weltkrieg passiert und dann eben Kinder auf einer Insel sind und sich dann eben gesellschaftlich organisieren und dann halt schaut, wie diese Gesellschaft sich entwickelt und dann eben, wie du sagst, feststellt, dass wir dann das Tier praktisch schon mittragen und dann fast keine Chance haben, eine positive Gesellschaft aufzubauen. Aber der Hintergrund ist dieser dritte Weltkrieg, der da ist. So, wir haben heute das Szenario, dass wir vor einer riesigen Klimakatastrophe stehen. Wenn du heute einen Roman schreibst, der 20, 40, 50 Jahre oder 100 Jahre in der Zukunft spielt, ist diese Katastrophe Thema des Romans, weil es Teil des Weltenbaus ist. Haben wir sie bewältigt? Haben wir sie eingedämmt? Haben wir sie, ging sie unbegrenzt weiter? Und wie wirkt sich das aus? Das ist Teil der Welt, die du beschreiben musst, weil es einfach Fakt heute ist. Ja? So, und die Frage ist halt nur, wie drastisch beschreibe ich das, damit ich heute schon sage, ich muss da was dagegen tun und nicht nochmal 10, 20 Jahre abwarte. Wir haben heute das Problem, dass wir alles, was heute passiert, seit 50 Jahren wissen. Ja, damals gab es auch schon die Science-Fiction-Romane dazu, die genau das beschrieben haben, vor dem wir heute stehen. Weil das ist ja alles bekannt. Den Bericht des Club of Rome gab es vor 50 Jahren schon. Das heißt, das Klimathema ist ein altes Thema. Und was haben wir getan? Kaum etwas. Wir haben uns zurückgelehnt und gesagt, wird schon nicht so schlimm werden. Wie der Frosch, der in dem heißen Wasser wird, das immer heißer wird. Ja? Und dann eben nicht merkt, bis es zu spät ist. Diese Science-Fiction, die davor warnt, die beschreibt, wie es ausschauen könnte in 20, 40, 50 Jahren, die könnte genau diesen Effekt haben, die sagt, oh, pass mal auf, es wird so schlimm werden, ja, wenn du heute nicht schon dagegen steuerst.
Und glaubst du, dass das den betroffenen Leser aktiviert oder ist der dann nicht komplett Schockfrost gefroren und tut gar nichts mehr und ersäuft in Lethargie?
Das ist eine gute Frage, das haben sich auch viele Autoren gestellt, weil es gab eben jetzt diese Phase, dass diese Dystopien, die dann eben beschreibt, was dann alles passiert. Und jetzt gibt es so ein bisschen eine Gegenbewegung, die sagt, okay, wie könnten wir denn jetzt dagegen steuern? Also auch Vorschläge macht oder eben Szenarien aufbaut. Was passiert denn, wenn ich aktiv dagegen steuere, wenn ich das Klima bekämpfe, tatsächlich mit den technischen Methoden, die ich habe, wenn die Politik mitspielt, wenn die Leute dazu gebracht oder fast auch gezwungen werden, da umzudenken. Und dafür gibt es auch im Moment eine ganze Reihe von Science-Fiction-Romanen, die das beschreiben. Also wir haben die positiven, zum Beispiel das Ministerium für die Zukunft von Robinson, ein schönes Beispiel dafür. Es gibt diese Wahngeschichten wie Pantopia, die sagt, okay, wenn ihr da nichts tut, dann muss das vielleicht eine KI lösen oder so. Und es gibt aber auch die Wahn-Science-Fiction im Sinne von, was passiert denn, wenn ich nichts tue? Und ein schönes Beispiel ist Blue Skies von T.C. Boyle, der dann eben in den USA beschreibt, was passiert, wenn man einfach ausharrt und dann einfach die tägliche Überschwemmung in Florida oder die Hitzewelle in Kalifornien für normal hält. Also insofern kann Science-Fiction warnen und dich aufrütteln, dann doch was früher zu tun, als nur abzuwarten.
Also du siehst das Positive, nicht das Stagnative.
Ja, ich meine, irgendwann muss ich positiv denken, sonst kann ich es ja gleich aufgeben.
Ja. Ja, und das ist ja, denke ich, auch die Aufgabe der Science Fiction, der wir hier das hohe Lied singen. Ja, liebes Publikum, dann will ich es dabei bewenden lassen. Das ist sozusagen der Schlussappell und der Schlussakkord gewesen. Und ich freue mich auf unsere nächste Diskussion, Udo.
Ja, ich mich auch.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.